Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute,
Chocolatier Josef Zotter.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus.
Josef Zotter ist gelernter Koch, Kellner und Landwirt. International bekannt wird er als Chocolatier. Eine Odyssee erlebt er, als er nach dem zu schnellen Wachsen seiner Konditoreikette in Graz letztendlich Insolvenz anmelden muss. Die Nuss in der Schokolade ist für Josef Zotter zu banal und fatal, die künstlichen Zusatzstoffe in vielen Industrieprodukten. Deshalb steht für ihn fest, Bio-Zutaten braucht es auf jeden Fall. Im Kuhstall der Eltern startet er als Unternehmer den zweiten Anlauf. Durch den Verkauf von selbst erfundenen und handgeschöpften Schokoladekreationen. Kreativ die Kombinationen von Schokolade mit Heuschrecken, karamellisierten Mehlwürmern oder Schweineblut. Im Blut hat er das Unkonventionelle. Auf professionelle Weise verzichtet er auf Marktforschung und ignoriert traditionelle Businesspläne. In der Business-Szene sorgt er damit auch international für Aufsehen. Einsehen in seine Unternehmenspraxis lässt er auf Wunsch der Professoren der Harvard-Universität daher die Studentinnen in Boston. Verkosten dürfen die BesucherInnen seines Schokoladentheaters in der Steiermark die mehrfach ausgezeichneten Schokoladen. Eingeladen werden die Gäste auch die Produktion live, von der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt anzusehen. Ansehen erlangt Josef Zotter durch seinen unermüdlichen Einsatz für Nachhaltigkeit genauso wie für den fairen Handel. Im Wandel befindet sich die Firma ständig, seit Jahrzehnten erfolgreich und trotzdem, nach eigenen Aussagen, immer noch kurz vor dem Durchbruch. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich natürlich. Dankeschön für die Einleitung.
Wir starten mit der schönen Seite des Lebens und mit der Schokoladenseite quasi. Das passt ja bei Ihnen so perfekt. Was ist denn Ihre Schokoladenseite? Was mögen Sie an sich?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sich selber sollte man ja vielleicht nicht. Ja gut, man muss schon immer reflektieren, ich weiß eh.
Man traut sich nicht, weil es so schnell unsympathisch oder überheblich. Ja, genau. Nein, ich fordere meine Gäste auf, das Schöne an sich selbst zu sehen.
Und das ist
eine
Erfahrung offensichtlich, ja.
Ja.
Nein. Aber das Schöne, was ich in meinem Beruf sehe oder das, wie meine Unternehmensgeschichte verlaufen ist, dass ich eigentlich von etwas beseelt war und natürlich am Anfang auch gescheitert bin und letztendlich, und das ist das wirklich Tolle, die letzten 10, 15 Jahre verlaufen wie im Traum. Mhm. Also ich hätte mir das nie träumen lassen, dass es das einmal gibt, dass das Unternehmen so frei, so erfolgreich, so bankenunabhängig, ich sag's gleich dazu, läuft und wir Dinge umsetzen können, die vor 20 Jahren mir nie gedacht hätte, dass das umsetzbar ist. Wir haben damals schon an verrückte Schokoladesorten oder Kreationen gedacht. Und heute ist es so, egal wie schlimm die Sorte ist oder so, ich kann es einfach machen und die Leute steinigen mich nicht mehr. Übrigens, eine neue Kreation ist jetzt Hirn mit Ei. Ich sage im Nachsatz für Trump-Wähler, weil ich sage immer, weil wir auch ein bisschen lustig sind und manchmal auch politische Themen natürlich auch einbringen.
Aber welches Hirn?
Schweinehirn.
Okay.
Ja, ja. Und ich habe mir schon vorbereitet, wenn es dann böse wird und die Reklamationen kommen, dann kann man sagen, erstens, es ist eh nicht viel Hirn drin. Ich meine, jetzt in Bezug auf dessen, was so global momentan passiert. Ja. Also, aber so ist es schon ein Traumzustand, den ich momentan erlebe.
Mhm. Ein bisschen sind Sie meiner Frage ausgewichen. Was rüberkommt, wenn man mit Ihnen spricht und allein jetzt schon die paar Minuten und das Vorgespräch vorher, der Humor, also das kann ich Ihnen auf jeden Fall mal sagen, das ist auf jeden Fall was Wunderschönes und sehr Markantes bei Ihnen. Aber was mögen Sie, was ist sonst noch Ihre Stärke? Was vielleicht Ihre Stärke auch als Papa, als Sohn und eben dann auch als Unternehmer?
Ja, als Papa fühlt man sich immer natürlich wichtig und gut und glaubt, man macht irgendwie alles richtig. Als Sohn habe ich natürlich schon irgendwie mitgekriegt, dass ich nicht so ein gutes Verhältnis gehabt habe zu meinem Vater. Und zwar aus dem Grund, weil der war Landwirt natürlich, ein Hardcore-Obstbauer und der hat damals mit Spritzmittel und Dünger und so hantiert. Und das wollte er als Jugendlicher nicht. Das ist aber jetzt wieder, muss ich ihm dankbar sein, weil das hat mir quasi in die Bio, in die grüne Szene quasi geschwemmt. Weil ohne dem, weil mein Vater damals wahrscheinlich schon ein Biobauer gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich kein Biobauer geworden.
Weil es also, lang gewesen, macht er eine Papa.
Ja, es ist immer so, okay. Ja. Genau. Aber das, wo ich sehr dankbar bin, wenn es einen lieben Gott geben sollte, ich glaube jetzt nicht unbedingt an den Weißfertigen, aber der hat mir unglaublich, glaube ich, halt ein sensorisches Gedächtnis geschenkt. Und das ist mein einziges Talent, das ich habe. Also ich kann Geschmacksrichtungen denken, wie andere eine Musik oder sich ein Bild vorstellen und dann malen. So geht bei mir eine Rezeptur ab. Und das ist mir in meiner Lehrzeit übrigens bewusst worden. Das habe ich zuerst nicht so gedacht. Ich habe schon immer natürlich gern gegessen. Meine Mutter hat auch gern gut gekocht und so. Aber irgendwo, wo ich dann in die Lehre gegangen bin, habe ich gemerkt, dass das ein unglaublicher Vorteil für mich ist. Ich habe mir irrsinnig leicht Rezepturen gemerkt und habe mich dann immer noch ausgemahlen irgendwie so, und wenn ich da jetzt noch ein bisschen, ich sage jetzt noch, einen Orangenpfeffer dazu gibt, der ist besser wie der normale Pfeffer oder so. Ja, und für das bin ich sehr dankbar.
Also das ist so das Unternehmerische, das, was Sie können, was Sie auch für das Unternehmen brauchen. Aber warum hat Sie Ihr Papa lieb gehabt?
Ja, am Ende des Tages jetzt, und kurz, das war ja sehr interessant, er hat ja, wo meine Pleite damals war, war er natürlich extrem angefressen. Also angefressen, er war traurig, meine Mutter natürlich auch, und aber nicht, weil ich jetzt unternehmerisch gescheitert bin oder wirtschaftlich, sondern weil er sich nicht mehr in die Kirchen traut hat. Ja, das war für ihn ein echtes Problem. Er konnte in der Gesellschaft sozusagen, im Land ist es halt so, nicht mehr teilnehmen. Und dann, wo ich dann die Idee gehabt habe mit der Schokolade, die gab es ja schon früher, aber das war in den 90er Jahren, dann bin ich natürlich zu ihm zurückgekommen, ich war ja schon weg, logischerweise, und habe gefragt um den Kuhstall. Und dann hat er gesagt, warum brauchst du jetzt so einen Kuhstall, willst du jetzt Kühe züchten? Habe ich gesagt, nein, ich möchte Schokoladerie dort machen. Dann hat er gesagt, nein, das ist typisch. Jetzt bist du eh schon mal auf die Goschen geflogen sozusagen und jetzt willst du da eine Schokoladerie auch noch machen. Und dann hat er ein bisschen länger überlegt und wollte mir das irgendwie ausreden. Dann hat er gesagt, weißt du was, er war ja schon in Pension, hat er gesagt, den Kuhstall kriegst du, aber die Landwirtschaft nicht, sicherheitshalber. Ja. Ja gut, und dann haben wir begonnen und dann, der war immer so ein Bio-Gegner. Er hat immer gesagt, du mit dem Bio, du. Nicht, weil das Bio war für ihn nicht die Lösung, weil er ist aus der Zeit gekommen, wo es Bio war, mehr oder weniger. Und dann gab es die Hardcore-Spritzmittel und alles und das war für ihn besser. Und dann hat sich das Unternehmen aber begonnen zu entwickeln. Und je besser sich es entwickelt hat, desto öfter ist er quasi vor dem Haus gesessen und hat sich feiern lassen.
Also er feiern, hat sich feiern lassen?
Ja, ja, schon. Ja, er hat immer,
Schaut, mein Sohn.
Hat er gesagt, heute 200 Gäste und 200, heute kommen bis zu 2000 Gäste manchmal. Und das hat, und dann haben manche Leute natürlich ihn angesprochen, weil sie ihn da gesehen haben sitzen. Und haben gesagt, sind Sie der Herr Zotter? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich und so. Und er war schon vorbereitet, wenn jemand gesagt hat, und waren Sie auch Schokoladier, wie er das vielleicht drehen wollte, ne? Oder so. Aber jedenfalls gab es dann kurz vor seinem Tod, also 2 Jahre, 3 Jahre vor seinem Tod, ist auch draußen gesessen und ich habe mich halt hingesetzt, habe gesagt, wie geht's dir heute und so. Und dann hat er mir so ein bisschen tief in die Augen geschaut und hat gesagt, du Pepperl, das ist war sein Kosenamen für mich, hat er gesagt, am Ende hast du vielleicht da recht gehabt mit dem Bio da.
Oh, ja, so.
Das war
also
schon,
war
ja, ich lacht es jetzt noch ab. Weil das, da geht es um nichts. Es geht um keine Entschuldigung oder dass einer was besser weiß oder so. Weiß genau, er hat für seine Verhältnisse damals das Beste gemacht. Und wir haben halt das dann versucht, ein bisschen anders zu machen.
Also am Ende des Tages war er schon sehr glücklich und zufrieden und stolz.
Ja, das ist das Schönste, was du haben kannst. Ne? Weil die Spannungen in den Generationen sind ja immer gegeben. Und speziell, wenn es natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich meine, wir haben ja das Unternehmen aufgebaut und das ist ja da ist eine extreme Spannung drin. Und ich fürchte mir jetzt schon, weil meine Kinder das Unternehmen quasi übernehmen, weil dann ist natürlich ein gleiches Spannungsfeld jetzt wieder da. Weil natürlich, wir haben jetzt Erfolg mit der Schokolade, mit dieser Art, die wir jetzt machen, aber meine Kinder werden mit was anderes erfolgreich werden versuchen.
Ja. Ja, über die Spannung und so ein bisschen das Negative sprechen wir dann nachher noch. Kommen wir nochmal zurück. Sie sagen immer wieder so auch humorig, der Durchbruch, immer noch kurz vor dem Durchbruch, ist natürlich mit Augenzwinkern gemeint, das ist schon klar. Aber gibt es wirklich was, was Sie noch sagen, das wäre so die Kirsche auf der Sahne oder ein Schlag aufs Hauberl?
Wäre natürlich öfter Schlag aufs Hauberl. Wäre natürlich öfter gefragt, ob es Zotto, was ist in 5 Jahren und so. Und deswegen möchte ich auch vielleicht jungen Leuten mitgeben, dass man nicht immer dauernd, was man noch und noch mehr und höher und noch mehr Wirtschaftswachstum und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das treibt mich nicht an. Also es treibt mich nur an, dass ich so weitermachen darf wie bis jetzt. Das treibt mich schon an. Ne? Also weil wenn wir jetzt wirtschaftliche Schwierigkeiten hätten im Betrieb, dann würde ich wahrscheinlich in eine Sanierung kommen und würde sagen, okay, das können wir wegstreichen. Und die Bestverkauften bleiben im Sortiment und so. Das ist, vor dem habe ich Angst. Also das ist etwas, das soll bleiben. Aber es gibt nicht den berühmten monetären Antrieb. Ich habe keine Lust auf Ferienhäuser, Flugzeuge und irgendwelche Motorboote oder Yachten oder so. Das war nie der Antrieb, sondern der Antrieb war, am Anfang ein Unternehmen zu gründen und einmal selber irgendwie aktiv zu werden und das umzusetzen, ohne dass du einen fragen musst, weil sonst hast du immer das Problem, du musst immer einen anderen fragen, ob du das darfst. Und das war für mich unglaubliche Freiheit. Also das war schon mal sehr super. Und dann, wo das dann erfolgreich geworden ist, so wie jetzt, ist es halt einfach diese Freiheit und das, da muss ich jetzt was Unternehmerisches sagen. Oder auch für junge Leute, die ein Startup gründen oder so, weil man halt oft immer so schnell wachsen muss und alles muss gleich und von Grund auf skaliert werden, möglich sein muss, dass man sagt, na, du hast, wenn du eine gute Idee hast, fang klein an und dann mach alle Fehler im Kleinen und dann kannst du skalieren. Ja. Aber diese unternehmerische Freiheit, dass du, und das ist halt auch, ja, wenn du schwer hast und Angst hast, dann machst du automatisch Fehler. Mehr Fehler wahrscheinlich. Also das ist jetzt die Erfahrung, die ich habe. Seit wir diese Angst nicht mehr haben, machen wir weniger Fehler. Und das ist ja irgendwie krass, ja.
Aber seit wann haben Sie die Angst nicht mehr? Können Sie das irgendwo festmachen? War das durch die Pleite, dass Sie dann gesagt haben, jetzt habe ich keine Angst mehr? Weil das habe ich durchgemacht, ich überlebe es.
Das war 1996 war die Pleite und 2002 habe ich meinen ersten Kontoauszug gehabt, wo ein Plus davon gestanden ist. Also den habe ich eingerahmt. Der ist bei mir im Büro an der schönsten Stelle. Ja. Sehe ich jeden Tag. Man muss sich das ja vorstellen. Oder wenn ich jetzt am Abend auf durchs Unternehmen gehe, manchmal leiste ich mir den Luxus, wenn alles fertig ist und alles geputzt ist, dann trinke ich ein Glas Wein. Mhm. Das ist meistens so um 10, 11 Uhr auf die Nacht. Mhm. Und dann schalte ich alle Lichter ein und gehe durchs Unternehmen und denke mir, Wahnsinn, alles zahlt. Ja? Es klingt jetzt blöd, aber nicht, weil es zahlt ist.
Weil es beruhigt und wenn ich dann wieder
irgendeine lässige Idee habe, so wie jetzt vorgestern, ist mir so eine Idee gekommen mit Mohn, Karpfen und Gummibären. Ist mir dann plötzlich eingefallen.
Wann haben Sie die kreativsten Ideen? Ist das, wenn Sie am Klo sitzen, wenn Sie im Auto fahren, wenn Sie...
Nein, das ist immer. Mit dem Auto ist sehr gefährlich, weil wenn mir im Auto was einfällt, manchmal her, irgendeine Musik oder so, dann fällt mir was ein, da fahre ich fast den Straßenkorb. Okay. Und da passiert es mir öfter, dass mir die Polizei da erwischt, dass ich schnell fahre.
Wirklich?
Wo ich mir denke, ich habe das nicht gesagt. Das kann ich ihm nicht sagen, dass mir gerade eine Idee eingefallen
ist. Da sollten Sie schon Verständnis haben, oder?
Ja, eigentlich schon, aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Nicht, weil wenn die Idee gut ist, kommen viele Steuerleistungen. Das weiß man ja auch. Aber nein, das kann man dann nicht sagen. Da muss man sich dann irgendwie ein bisschen dumm stellen und sagen, wie viel kostet 30 Euro oder 35 Euro. Herr Speck, das tut mir leid, ich fahre nie wieder schneller.
Das ist aber eigentlich gelogen, weil wenn die nächste Idee kommt im Auto, was soll man machen?
Es wäre interessant, wenn es mit dem Polizisten, was natürlich nicht geht, ne, reden würdest. Ich glaube, der hätte sogar Verständnis dafür.
Herr Zotter, die Schokolade.
Nicht wegen Herrn Zotter, aber eben.
Wegen der Schokolade meine ich.
Schauen Sie, ja, das ist das, was ich gern vermitteln will. Dass das Leben Freude macht. Wir haben ja nur eine kurze Zeit alle. Ja. Was machen wir uns da so wichtig? Ja. Ja? Und wenn man Spaß hat und Freude hat, dann geht es leichter, dann entstehen Innovationen. Wir haben jetzt ernsthaft in Europa wirklich eine Wirtschaftskrise, schon seit längerem. Und ich denke mir immer, wo ist die Krise? Wir leben in einem super Wohlstand und so. Aber auf der anderen Seite haben wir die Krise, weil wir irgendwie nicht mehr zufrieden sind und nicht mehr den Punkt der Freude finden und der Selbstwertschätzung. Und das geht es ja auch. Weil wenn ich immer Nachbarn schaue, mein Vater hat übrigens immer gesagt, weil es gibt ja diesen Spruch, die Nachbarwiesen ist immer grüner, nicht der Neid des Österreichers und so. Mein Vater hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, die Nachbarwiesen ist nicht grüner. Grüner ist es bei mir. Das war seine Aussage.
Aber ist
weil er mehr gespritzt hat.
Aber ist es also dann ein bisschen geschummelt quasi?
Ja, sicher. Ja gut, für ihn war es, das war ja nicht geschummelt. Ja. Für ihn war es die Lösung. Er hat ja nicht gewusst, was da passiert, wenn er mit dem Gift herausfährt und alle Insekten abtötet auf der Stelle. Ne? Das war für ihn, da waren alle Insekten tot und dadurch sind die Äpfel größer geworden. Ja, war halt so. Aber jetzt, gut, er hat es ja dann anders gesehen, Gott sei Dank.
Einen Punkt, den ich auch auf jeden Fall ansprechen möchte auf der schönen Seite, ist das Unglaubliche, Sie haben kein Handy. Stimmt das immer noch?
Ja, ganz stimmt es natürlich nicht. Ich habe schon ein Handy, aber ich habe es nur zu unkonventionellen Zeiten, also im Urlaub, wenn ich frei habe und so. Ja, weil da brauche ich es schon. Nicht?
Aber dienstlich?
Na, dienstlich nicht. Nein, das geht nicht.
Aber wie sind Sie dann Firma, erreichbar und wie funktioniert das?
Ja, bei uns kann man anrufen. Ich habe Gott sei Dank ein paar liebe Damen und Herren, die sind meine Firewall, wenn ich das so bezeichnen darf. Und die schreiben dann ein Zettel und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich Zeit oder so, dann rufe ich zurück. Aber ich kann nicht, wenn ich jetzt in einem Prozess bin, in einem Denkprozess, ja. Mhm. Und ich meine wirklich, da geht es um höchste Konzentration. Es klingt jetzt blöd, wenn man so eine Schokolade-Geschmacksrichtung, weil es da gerade liegt, Schnitzel mit Reis und Pommes, könnte man sagen, ja gut, ist ein Witz. Aber das ist eine höchste Konzentration, wenn man sich da reindenkt und diese Rezeptur quasi zerlegt und neu zusammenbaut. Und wenn da einer anruft, das ist ja ein Schaden der Sonderklasse. Mhm. Und womöglich, weiß ich nicht, vielleicht was Unwichtiges auch noch. Na, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich ja sehr froh, dass wir jetzt in den Schulen den Handybetrieb, nicht weil den Kinder das nicht gönnen, sondern nur weil sie abgelenkt sind. Mhm. Und das ist, sie müssen sich auf das konzentrieren, was sie lernen sollen. Und dann kann man eh wieder Handy spielen. Ich tue halt dann im Urlaub Handy spielen. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, was es gibt, was schon wieder Neues gibt und so. Und vor allem habe ich das Gefühl, egal wo ich bin eh da. Ja. Mir klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich weiß schon, sagen auch viele, kannst nicht loslassen und so und schwierig. Jetzt könnte man das natürlich negativ auslegen, aber eigentlich ist es was Schönes. Ich liebe mein Unternehmen oder das, was wir machen und unsere Arbeit und deswegen ist das für mich keine Belastung und ich fahre nicht auf Urlaub, dass ich sage, mein Gott sei Dank gibt es keinen Urlaub, ich habe den Scheiß mal weg und die anderen, sondern ich fahre auf Urlaub und das läuft alles weiter und wenn ich in der Früh aufstehe und die E-Mails anschauen kann und nichts ist passiert, die Firma ist nicht abbrennt oder so, bin ich schon sehr glücklich.
Das heißt aber, im Urlaub sind Sie dann schon auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar?
Kurze Zeit. Also ich schalte es dann schon auch aus, ja. Aber es geht nicht darum, das ist auch ein symbolischer Akt, ja. Das ärgert mich oft so, ja, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, in einem intensiven Gespräch, wurscht, ob es geschäftlich ist oder ob es um Weiterentwicklung oder um Architektur geht, weil das spielt ja auch eine Rolle. Dass dann Leute, dann du redest mit denen, kommst intensiv in ein Thema hinein und auf einmal Leute das Handy vom anderen. Dann hebt er ab und sagt, ah, es tut mir leid, entschuldige, ich wollte dich eh schon zurückrufen, irgendein Käse, ja. Und dann vergisst man aber das Wesentliche, wo wir gerade drin sind. Wir Menschen sind ja kreativ, deswegen habe ich auch keine Angst vor der KI oder vor sonst irgendwas. Die wird uns nie einhalten. Wenn wir es ausschalten, kann sie nicht agieren.
Es ist vor allem noch nur die Kombination, glaube ich auch. Die Kombination von allem. Es kann schon manchmal Unterstützungsmittel geben, ja, aber unsere menschliche Kreativität...
Es geht schon. Natürlich, die Kreativität wird auch angespornt. Es ist wie immer im Leben. Ne? Also es ist ein gutes Glas Wein, ist schon was Tolles. Aber 3 Liter am Tag ist zu viel. Ja, es ist, kriegst du eine Leber. Champagner genauso. Wenn es um das geht, wegen Reichtum oder so. Ja? Also das kann ja keiner brauchen. Aber es ist die Dosis. Deswegen, für mich ist es ein sensationelles Gerät oder Entwicklung, dass man, wenn ich da zum Beispiel jetzt hergegangen bin, gibst du auf Google Maps ein, wo du hin musst und in 3 Minuten bist du da. Das ist alles. Aber es hat früher auch funktioniert. Hast du mich gefragt, fesche Dame, sagt sie, ich muss in die, was weiß ich, in die Gasse 7 oder was, das hast oft einmal nette Gespräche auch gehabt.
Es kommt halt einfach auf den Blickwinkel an und wenn man das Positive sieht und das scheint bei Ihnen so zu sein.
Alles, was übertrieben wird, genau, zu groß wird, ist ein Problem. Mhm. Das ist bei Unternehmen so, das ist bei Staaten so, das ist überall so. Aber das ist in der Natur der Sache. Das sieht man übrigens für mich, ein gutes Lehrbeispiel ist immer, wenn man am Meer sitzt und die Wellen anschaut, es kommt alles in Wellen, ja. Und meistens am Felsen werden die Wellen zerschlagen. Und dann stürzt das Wasser wieder ab und dann kommt eine neue Welle.
Das ist eine gute Metapher,
und das ist
ja.
Auch so.
Sie haben jetzt auch gerade gesagt, loslassen. Einerseits fällt das Loslassen jetzt wirklich von der Firma, auch wenn Sie es positiv sehen, schwer. Was Sie aber, wenn ich Ihnen zuhöre, sehr gut können und was viele, viele, viele andere und ich auch nicht können, ist das Loslassen im Alltag. Gerade wenn es geht um, was kann ich von Ihnen lernen? Im Sinne von loslassen und zu sagen, scheiß doch drauf mal und voll drauf einlassen. Im Sinne von,
ja, aber
genieß
es, ist ja genau das, dass man sagt, jetzt Medienentwicklung ist heute halt sehr schnelle geworden, ja. Das, was wir eigentlich alle nicht mehr ganz verarbeiten können. Und jetzt loslassen, jetzt wirklich. Wir haben das auch im Unternehmen so. Wir haben jetzt kein Handyverbot in dem Sinn, weil wenn irgendeine E-Mail reinkommt und das Kind hat sich verletzt und die Mama muss nach Hause fahren,
ja,
das ist selbstverständlich,
brauche
überhaupt nicht reden, ne? Aber grundsätzlich, mir geht's um die Konzentration. Dass sich jeder Mensch, das ist, wie wenn du in ein Museum gehst. Ich meine, das hilft nichts, wenn das 3 Seiten hat und 100 Bilder sind. Du musst dich auf eins konzentrieren. Weil wenn du dir das Ganze reinschaust, hast du nichts gesehen.
Aber das Loslassen, das Konzentrieren schon, aber das Loslassen im Sinne von, auf der psychologischen Ebene vielleicht so ein bisschen, dieses ich genieße den Moment, dieses im Hier und Jetzt sein und wie gelingt Ihnen das? Ist es rein wirklich die Konzentration und das Handy weglegen?
Ja, das Handy allein ist es ja natürlich nicht, ist das ein Symbol dafür. Ne? Aber es ist, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, also, dass wir eigentlich immer oberflächlicher werden und immer schneller. Und das sagt ja der Name schon, Oberfläche. Ja? Das ist natürlich, da spiegelt es und da ist es easy und leicht und so. Aber die wirkliche Energie ist ja tiefer unten. Mhm. Ja? Und die muss man suchen. Und wenn man die findet, dann wird man auch glücklich. Und wenn man mal draufkommt, dass die Oberfläche nicht das Wichtigste ist, dann ist man leichter glücklich. Mhm. Weil wenn die Leute so in der Oberfläche dahin schwimmen und auf Instagram oder so irgendwelche schönen Videos oder jetzt überhaupt KI-generierte Gesichter quasi publizieren, weil man denkt, mein Gott, wer braucht denn das? Das ist sinnlose Energie. Aber gut, das ist mein Zugang und ich bin fest überzeugt und ich habe wirklich viel mit oder öfter mit Künstlern auch zu tun und irgendwie reden alle gleich. Die sagen, das sind alles Menschen, die es schaffen, Dinge wegzulassen, da geht es auch um die monetären Werte. Ich meine, wer braucht denn 7 Häuser zum Wohnen oder ein Schloss? Ich meine, das hat sich alles schon, gibt es ja immer noch. Aber ich denke mir, Jesus Maria, Schloss mit 30 Zimmern und 14 Badezimmer, das ist ja eine Strafe der Sonderklasse. Also das muss man ja richtig sehen. Also es gibt nichts Schöneres. Ich habe einen kleinen Bauernhof, ich habe Natur, ich habe einen Schwimmteich, kann da reinspringen, ich habe Viecher um mich. Ich sage es immer wieder zu meiner Frau auch, ja, wir sind da auch sehr dankbar, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja. Und um das geht's auch. Du musst etwas finden, wo du dankbar sein kannst. Und wenn du das zu deiner Partnerin oder zum Partner sagst, schön, dass die gibt und wir haben ein gutes Leben, dann ist das schon was. Mhm. Sagt man viel zu wenig, weil alles selbst oder vieles selbstverständlich ist.
Oder wir uns auch dann oft auf das Negative konzentrieren. Ja. Und an der Stelle möchte ich jetzt auch quasi gedanklich die Seite wechseln. Eben weg von diesem Instagram-Schein und dem reinen Schön, das war ja die ursprüngliche Idee auch meines Podcasts, über die Schattenseiten ein bisschen auch zu sprechen, finde ich wichtig. Ja? Sie haben zuerst gesagt, die Spannung in einem Familienbetrieb. Reden wir darüber.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Wovor haben Sie Angst, dass wenn Sie es abgeben, dann irgendwann mal das Unternehmen?
Das ist genau das. Ja. Also, wie Sie sich schon die Frage stellen, ich habe als Junge immer gedacht, mein Gott, was reden die alten Leute? Wir sind doch dynamisch, wir haben neue Ideen und wir setzen es um und so. Und jetzt, wo ich in dem Alter bin, denke ich mir, okay, genau das ist jetzt zugetroffen. Ja. Ich meine, wir haben eine sehr gute, wir haben 3 Kinder, alle 3 Kinder faktisch im Unternehmen. Also haben wir es offensichtlich nicht so falsch gemacht, weil da fragen ja auch viele, wie hast du das, wie machst du das, warum hast du deine Kinder so begeistern können, dass die alle im Unternehmen auch mitarbeiten und auch übernehmen oder schon voll drinnen sind und so. Und ich mache dann immer ein bisschen einen Witz auch, weil vielleicht sagen, jetzt hat er, wie geht's denn mit deiner Nachfolgegeneration? Dann sage ich immer so, ich glaube, wenn man das richtig interpretiert, sage ich immer, solange die Kinder das machen, was ich für richtig halte, ist ja alles in Ordnung. Ja. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, selber verstanden und sie selber, wieso heißt das, in Frage stellt oder so, dann ist es schon ein guter Weg. Weil wenn man sagt, na, nur das ist richtig, was ich, dann ist es falsch. Ja. Aber das ist das Schöne, wenn man dann, und ich meine, es ist natürlich schon so, man erwartet sich von einer jungen oder Nachfolgegeneration natürlich auch einen Respekt in irgendeiner Form. Das muss man aber auch üben, das muss man auch besprechen. Ich sage immer, wir müssen uns bei den Jungen entschuldigen, als Generation, wir haben sehr viel falsch gemacht, sei es ökologisch, das, was wir jetzt haben mit Klimawandel und all diese Themen. Und wir müssen aber die Jungen mitnehmen. Und die Jungen müssen natürlich das andere oder sollen das andere auch respektieren. Und es geht immer, oder für mich ist es das, habe ich das total mitgekriegt, ja. Also ein Junge ist mal kreativ und dann hat man alles vor sich und dann sagt, na, das machen wir und wenn das aufgeht, dann wird's noch schöner und noch besser, die Kreation und so. Und wenn man dann älter wird, verliert man die Kreativität. Das ist so. Wie der Muskelabbau ist, verliert man die Kreativität und man wird konservativer, aber auch sicherer. Es gibt ja diese berühmte Erfahrung, die man halt hat. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass es dann eine junge Generation gibt, die wieder das suchen, ja, dieses Risiko.
Wenn Sie es anders sehen, wenn die Kinder jetzt widersprechen, wie gehen Sie da um? Gehen Sie da auch in die Konfrontation, in den Konflikt?
Da habe ich, glaube ich, wirklich das Bewusstsein, weil ich habe oft meinen Vater reden gehört in meiner Jugend, ja, und jetzt höre ich meinen Vater noch immer öfter reden. Und immer, wenn ich ihn reden höre, denke ich mir, oh, jetzt musst du aufpassen. Ja? Das ist ein Lernprozess. Also ich meine, wenn man dazu steht, dann geht es. Es ist kein unlösbares Problem, man muss es nur zulassen. Und deswegen sage ich immer, die Alten haben die Erfahrung und die Jungen, also anders geht's. Die Jungen rennen zwar schneller, aber die Alten haben die Erfahrung. Mhm. Und wenn man das dann bewusst ist und wenn man das dann quasi mixt in einen Cocktail, dann ist es doch ideal. Mhm. Also meine Frau zum Beispiel im Unternehmen, die hat eine ganz wichtige Position, weil sie die Kalkulationen macht. Sie macht das schon so lang und sie kann es so gut und sie ist schon so sicher. Das ist das Potenzial, soll man ja nicht liegen lassen. Sagen meine Kinder, bitte Mama, mach du das. Wir kümmern uns um die neue Kreation. Wir haben jetzt die Würmer zerschnitten, zerteilt, noch einmal neu karamellisiert und wir geben noch einen Schuss Orangensaft dazu. Mhm. Was du sagst, ja gut, das haben wir schon gemacht, das brauchen wir jetzt nicht mehr, zum Beispiel, aber könnte sein. Mhm. Wo ich dann sage, probiert es, legt es her, schaut, wie reagieren die Kunden. Der Friedhof ist eh nicht weit. Mhm.
Der Ideenfriedhof.
Ja, genau.
Da liegen die Ideen, die nicht gelungen sind.
Ja, ja.
Weil Sie es auch gerade gesagt haben, der Papa, da ist im Hintergrund gedanklich manchmal dabei. Gibt es was, wo Sie sagen, so wollte ich nie werden im Alter, im Älterwerden und jetzt erkennen Sie, ich bin genauso wie der Papa oder die Mama, Mist.
Es ist so, es ist schwierig zu reden darüber, weil es genau so ist. Ich rede mir aus auf die biologische Entwicklung, dass es immer so ist. Und man hat es ja vorher schon immer gehört, mein Vater hat ja das Gleiche erzählt, eigentlich. Ja. Und ich erzähle jetzt das Gleiche. Und meine Kinder sind jetzt da gerade in der Situation, dass sie halt quasi in diesen Hochofenprozess da einsteigen. Hochofen meine ich jetzt nicht. Das ist so, Unternehmen ist schon viel Energie. Ich weiß nicht, ich sage immer, Unternehmer sein ist ja etwas, da brauchst du eigene Gene, ja. Aber nicht, weil man sagt, aber wie es überall ist, jeder hat Talente.
Genau.
Unternehmer, wenn er nicht eine gewisse Gesamtheitlichkeit denken kann, ja, also das ist eine gewisse Oberflächlichkeit, dann kannst du nicht Unternehmer sein, weil du dich da auf einen Punkt konzentrierst, ist auf der anderen Seite schon wieder was. Mhm. Ne? Wie beim Autofahren, musst du immer das Ganze im Blick haben.
Mhm. Wo sind für Sie die Schattenseiten des Unternehmensseins? Was stresst oder nervt auch so richtig mal? Bei all dem Schönen, das haben wir
ja
gehört, man merkt ja die Leidenschaft, Sie kommen immer wieder, also wie positiv grundeingestellt Sie sind, aber trotzdem gibt es ja auch die Schattenseiten.
Ja, natürlich. Ja, die Schattenseiten, aber über die will ich gar nicht so gern reden. Weil
doch,
ich denk
heute
immer,
schon, jetzt schon.
Nein, weil ich immer denke, man muss immer aufpassen, ich weiß eh,
aber realistisch
ist ja
auch
so.
Einfach. Ja,
weil das, was wir jetzt haben, ist, was mir ein bisschen stört und was wirklich schwierig macht, und das hört man auch überall, wir haben momentan eine Bürokratieentwicklung, ja, es wird ja immer gleich darüber gesprochen, die schießt übers Ziel hinaus. Ja. Wo Leute, und das merke ich aber so viele jungen Leuten, ja, es kommen wirklich zu mir ganz viele so junge Unternehmer, die Unternehmer gründen wollen und mich fragen, so, du hast eine halbe Stunde Zeit, auf was muss ich aufpassen und so, ne? Wo ich dann sage, und da habe ich was gehört und das kann passieren und das haben sie mir gesagt und einen Businessplan habe ich machen müssen und die Bank stellt weitere Fragen und, ja. Wo ich dann sage, ja, jetzt, das behindert, ja. Mhm. Du musst einmal anfangen, du musst von einer Idee begeistert sein. Und eine Idee ist das eine, heute haben wir eher das Wort Innovation, ja. Und wenn wir Innovation in den Markt bringen wollen, dann muss ich die Freiheit haben, das zu probieren. Das ist wie in der Popmusik, die gute Popmusik kommt aus dem Untergrund. Natürlich, heute haben wir heute im Radio gehört, Rich Kids Music, ja. Also, das ist so diese allgemeine Musik, also das, was heute so Mainstream läuft, ja. Okay, Taylor Swift und so, das sind super toll konstruierte Konzerte und das ist eine richtige Maschinerie, aber das ist nicht die Musik, die eigentlich aus dem Untergrund entsteht und die Menschen verändert. Mhm. So, ja.
Das ist was. Sie sagen auch, in Ihrem Unternehmen haben Sie drei Kategorien, wenn ich das richtig wiedergebe jetzt, wenn ich korrigiere es mich. Einerseits die Produkte und die Schokoladen, das sind die Cash Cows, mit denen, die den Umsatz bringen und die gut funktionieren. Dann die gerade neu starten und die nicht so gut laufen.
Ja.
Und die machen Ihnen am meisten Spaß. Warum?
Ja, da bin ich wieder bei der Musik oder eben der Kunst oder so. Die Entwicklung passiert im Untergrund. Also jetzt im Sinne von Keller, kommt nicht raus, ist nur eingesperrt, weil vielleicht der Zeitgeist nicht passt, weil die Menschen es noch nicht verstehen. Und das ist bei Schokolade natürlich auch so. Das ist ja das, was in Harvard mittlerweile halt unterrichtet wird, weil die haben ja mal seinerzeit gefragt, ja, wie findet man einen Markt? Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, habe ich gesagt, naja, wie unterrichtet ihr bis jetzt? Und dann haben die alle gesagt, die ganzen hochkarätigen Professoren, naja, man muss vereinfacht gesagt, den Markt fragen, was er sich wünscht, ja. Sei es durch Studien oder so. Und dann wirst du das richtige Produkt haben, weil der Markt gibt dir eine Antwort. Nur der Markt kann mir nicht die richtige Antwort, weil wenn ich den frage, willst du karamellisierte Würmchen mit Orangen und einem Touch Cashew-Nougat oder so, dann wird der Markt sagen, um Gottes Willen, Cashew-Nougat vielleicht, habe ich schon gehört, aber Würmer karamellisiert, also sicher nicht. Und somit, dafür gibt es es auch nicht, logischerweise. Mhm. Und das ist das Problem, was wir haben. Da bringst du Produkte in einer Zeit, manche funktionieren ja auch gleich, ja, und schnell, und manche brauchen halt. Und jetzt, ich habe mittlerweile über 500 Schokoladesorten und deswegen habe ich auch den Ideenfriedhof gemacht. Ich habe was braucht. Ich habe, wir müssen ein Ritual entwickeln, dass ich mit dieser Depression umgehen kann.
Wenn weil, die nichts wären.
Weil, ja, einerseits, wenn es nichts wären und sie nicht verkaufen. Weil, mhm. Dass sie nichts wären, davon bin ich ja nicht überzeugt. Oder
nein, aber dass sie sich nicht verkaufen, genau. Ja, also, dass sie nicht den Erfolg bringen,
da,
den sie erhoffen.
Sag ich immer, der Kunde versteht es halt nicht.
Die immer. Anderen.
Die anderen, genau. Und es ist schon so, und das haben wir ja auch mitbekommen, ja. Es gibt mittlerweile Sorten, die sind Cash-Cows, die waren vor 15 Jahren keine. Mhm. Und da sieht man wieder, es ist, wir wollen alles so schnell. Ne? Heute kommen Produkte in den Markt und 3 Monate später sollen es Bestseller sein. Mhm. Das funktioniert nicht. Das können, gibt es schon, dass es Bestseller sind, aber es sind lauter oberflächliche, mittelmäßige Produkte, die allen ein bisschen taugen. Ja? Das ist, aber das interessiert mich eben nicht. Und wenn wir jetzt Sorten, wenn die schlecht verkauften Sorten, das ist wie bei kleinen Kindern. Ja. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr musst du sorgen um sie. Ja. Die größeren kannst dann schon mal eine am Hintern geben und sagst, jetzt geh ein bisschen schneller oder so irgendwas. Ja. Mhm. Und deswegen brauchen die meiste Zuneigung und Liebe. Nicht? Und dann werden sie eh erwachsen. Und deswegen sage ich immer, wenn wir das neue Sortiment machen, wir machen jedes Jahr 60, 70, 80 neue Sorten und in der Zwischenzeit müssen 60 bis 80 alte weg. Mhm. Und deswegen das Ritual. Und dann sagt man natürlich, ja gut, was nimmt man aus dem Sortiment? Ja, natürlich die schlecht verkauften. Und das ist das Falscheste, was man tun kann. Die schlechtest verkaufen müssen, nicht alle. Manchmal kommst du ja auch was drauf. Also ich habe schon grausliche Sorten entwickelt, die, wo ich wirklich gestolpert bin. Die kommen dann eh raus. Mhm. Aber wo du überzeugt bist, die lässt du dann drin, weil der Kunde noch nicht... Ja, wo der Zeitpunkt noch nicht passt. Und dann kommt ja etwas dazu. Ich liste ja manchmal, damit das Ganze funktioniert, Bestverkaufte aus dem Sortiment auch. Weil es mich halt nicht weil es bestverkauft sind oder so. Übrigens meine Mitarbeiter, die da an den Schaltstellen sind, also im Controlling und so. Das ist die oberste Vorgabe, mir niemals Verkaufszahlen zu sagen. Niemals. Das ist ein Kündigungsgrund. Weil wenn sie mir mit Verkaufszahlen kommen, dann sind wir schon wieder dort, dass wir sagen, ja, wir müssen das machen, was sie am besten verkauft. Du brauchst schon Cash-Cast, deswegen habe ich es eingeteilt. Ein Drittel verkauft sie gut, ein Drittel ist kurz vorm Durchbruch und ein Drittel verkauft sie überhaupt nicht. Aber meine Lieblinge sind die Unverkauften.
Gehen Sie auch so damit um, wenn wir es auf die persönliche Ebene jetzt bringen, würden Sie auch sagen, dass auch Ihre Schwächen, das, was Sie nicht so mögen, dass Sie darauf auch den Fokus gerne legen und da auch gerne hinschauen?
Ja, es ist natürlich, ich habe meinen Kindern etwas mitgegeben. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr das Unternehmen dann weiterführt, das Unternehmen braucht eine TNA, ja. Es braucht irgendeinen Zauber. Irgendwas, was uns ausmacht, ja. Und deswegen haben wir es zum Beispiel auch so in der Produkt. Wir haben sehr tolle Teams und wir machen Meetings und so. Aber nur bei der Produktentwicklung bin ich nicht teamfähig. Weil das einfach nicht geht. Ich kann das nicht, dass da 10 Leute irgendwas reden und jeder sagt irgendwas und dann trifft man sie wieder in der Mitte. Ja, sondern ich habe es lieber, dass man sagt, wir gehen volles Risiko. Es kann sein, dass es was Geniales ist. Da kann ich auch nichts dafür. Aber es kann sein, dass es ein Volk-Dings ist. Ja, was es ja schon gegeben hat. Kann man übrigens mit dem Friedhof nachlesen.
Also das heißt, Sie legen schon noch den Fokus, wenn Sie wissen jetzt, zum Beispiel, das haben Sie gesagt, Sie sind in dem Punkt nicht teamfähig. Wo würden Sie noch sagen, sind so Eigenschaften oder die ein, zwei Eigenschaften, die Sie nicht so an sich mögen oder wo Sie vielleicht auch immer wieder anecken dann auch?
Naja, natürlich. Es ist, wie gesagt, also wenn ich durchs Unternehmen gehe und sehe trotzdem, wenn Handy telefonieren oder irgendwo oder schauen oder so oder unter der Decke, da kennen Sie mich natürlich schon sehr gut. Nicht, weil Arbeitszeit verloren geht oder so, sondern mir geht's um die Konzentration. Ich sage immer, bitte, dann geht's um in die Ecken, ja, und schaut euch die 10 Mails an und tut drüber nachdenken. Aber dann bitte, dann schließt das Produkt wenigstens ab, an dem ihr gerade arbeitet, ja. Mhm. Weil das ist immer ganz gefährlich. Jetzt ist etwas 80% fertig und braucht noch das letzte Gewürz, ja. Weil man sagt, ja gut, weiß jetzt nicht mehr, habe ich das eine getan oder das letzte Mal, habe ich vergessen, macht nichts. Vor dem habe ich Angst. Also habe ich wirklich Angst. Und das wissen die leider auch. Und für das bin ich auch, glaube ich, jetzt unter Anführungszeichen gefürchtet. Also nicht gefürchtet, weil wir lachen ja drüber. Nicht? Und weil es ist so witzig, wenn ich oft wo vorbeigehe und dann plötzlich und da bin ich ganz stolz drauf, dass es so ist, weil damit ist dieser Respekt da und auch das, und es ist verstanden und das geht es auch. Mhm. Weil wir neigen alle, so wie jedem ein Auto zu schnell fahren. Mhm. Ich meine, das ist ja völlig absurd, dass man das tut und da frei schnell fährt, eh weiß und dann wird man gestraft. Und so ist es da auch. Aber es geht, wie gesagt, wir haben in der Gesellschaft alle eine Verantwortung und ich glaube, jeder soll sich einbringen. Jeder hat Talente und das bin ich mir ganz sicher, egal was es ist, ob jemand im Marketing ist, in der Produkt oder im Versand oder im Einkauf oder so. Die Leute haben alle Talente für was Bestimmtes und sie müssen, und das ist überall so, sich und unsere Putzleute, ja, also wir haben eine große Truppe, die das machen, wo ich sehr dankbar bin, weil die natürlich in die Ecken schauen und schauen, dass das sauber ist. Und wenn unser Betrieb sauber ist, dann haben unsere Kunden, unsere Gäste erfreut und wir haben ein geiles Produkt, weil eine gute Unterlage haben. Mhm. Und deswegen ist jeder so wichtig.
Mhm. Es gibt auch so menschliche Eigenschaften, wir haben es ein bisschen angerissen auch schon, die wir alle wissen, die tun uns nicht gut, wie zum Beispiel irgendwo Neid, wie wir es zuerst angesprochen haben, oder vielleicht auch Lästern oder die Schuld suchen oder sowas. Ertappen Sie sich dabei, dass das schon passiert? Suchen Sie dann schon mal, wenn ein Fehler passiert ist, den Schuldigen oder so?
Mein Problem ist schon, das sagt meine Frau immer, ist schon, ich habe es eher in die andere Richtung. Also ich kann mir in Dinge hineindenken und habe Fantasien. Ich wollte mal schon ein Schokoschiff-Theater entwickeln. Also ein Schiff, das über die Donau auf und abfährt, wo ein Theater drauf ist und ab und zu irgendwo anlegt und die Leute können draufgehen und etwas erleben und so. Was eine Illusion ist, weil meine Frau sagt dann immer, du hast viel Fantasie, das ist ja unglaublich. Also wahrscheinlich ist eher das meine Schwäche. Und deswegen bin ich auch pleite gegangen, das muss man schon auch sagen. Mhm. Weil ich zu weit gegangen bin, weil ich einfach total durchdraht quasi habe. Mhm. Größenwahnsinnig war, kann man auch sagen. Mhm. Ich bin körperlich eh nicht klar. Aber das ist schon eine Schwäche, ja. Mhm. Aber die habe ich jetzt, glaube ich, die letzten 20 Jahre gelernt zu zügeln. Mhm. Ich meine, früher habe ich immer Ideen gehabt, einen Zettel gehabt und dann habe ich sofort umgesetzt. Und da sind natürlich auch Fehler passiert. Das war übrigens auch ein wichtiges Ritual. Es gibt bei mir ein heiliges Buch, das ist das schönste Buch, das wir haben, mit dem besten Leder eingebunden und lasse ich mir halt alle paar Jahre neu machen. Ah, das ist mein Ideenbuch. Mhm. Und das ist übrigens auch etwas, wo ich mir jetzt quasi, wie soll ich sagen, Energie ablassen kann. Also immer, wenn ich eine Idee habe, ja, entweder so beim Autofahren, da muss ich das Handy einschalten und dann fahre ich zu mir.
Ah, doch, das Handy?
Dann schalte ich es ein. Ich habe es ja mit. Ja, ich habe es ja mit, aber nicht eingeschalten. Ja. Also, okay. Und dann schreibe ich mir das sofort auf und dann, sobald ich in die Firma komme, da hilft das Handy nichts. Ja, weil es geht ja darum, dass ich es nicht vergisst. Ja, weil manchmal hast du eine Idee und dann denkst du 10 Minuten später nach und dann ist sie plötzlich anders. Aber eigentlich wäre die andere besser gewesen, aber du weißt das nicht mehr. So. Und dann schreibe ich das alles in dieses Ideenbuch hinein. Und da habe ich jetzt auch das Ritual entwickelt. Ich schreibe es von vorn und von hinten. Mhm. Von vorn schreibe ich die Ideen ein, von denen ich total begeistert bin. Und von hinten, die mittelmäßig begeistert bin, aber sein könnte, vielleicht muss man es noch weiterdenken. Und dann liegt diese Idee 2-3 Monate. Das ist wie, wenn du, weiß ich nicht, eine Suppe kochst oder so, ja. Und dann schaue ich mir es an, wieder einmal. Und das tue ich auch, ja. Und dann denke ich mir, so ein Scheiß. Das gibt's ja nicht. Dann streiche ich es durch, ja. Und dann ist sie weg, ja. Und manchmal passiert mir, wenn ich es durchgestrichen habe, dann schaue ich so genau, was war es denn gewesen. Und komme drauf, also schlecht war das gar nicht gewesen. Und so. Also es ist einfach dieses Ritual, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ja, und das gefällt mir halt.
Ja, also man merkt einfach die Energie und diese Euphorie dafür, das ist ja urschön. Ja. Und genau so soll es sein. Ich merke auch, dass ich mit meinen Fragen immer wieder mal ein bisschen scheitere.
Ich will mich halt nur nicht auf dieses Eis begeben, dass es schlecht ist. Es ist auch mein Scheitern. Übrigens, das war, wenn ich nicht gescheitert wäre damals, würde es das Unternehmen in der Form nicht geben. Mhm. Und schon gar nicht an dem Ort. Ich habe es eh schon gesagt. Ne? Und deswegen, ich habe jetzt keine Lust auf Scheitern, aber ich möchte den Leuten mitgeben, dass Scheitern eine Kultur des Scheiterns, um das geht's. Weil es gibt schon auch mit Bürger, die es ein bisschen verreizen und dann halt quasi die anderen sind schuld. Aber man muss bereit sein zu scheitern und dass Scheitern nichts Schlechtes ist. Es ist schon schlecht, so ist es nicht. Aber trotzdem, es ist nicht das Ende des Lebens. Und um das geht's, ja, dass man sagt, okay, ich muss es riskieren, ich möchte es probieren und wenn es dann der Zeitpunkt kommt, dass es nicht funktioniert und gar nicht geht, ja, dann muss man sich halt loslösen. Aber nur wenn man, das ist halt meine Unternehmensgeschichte, wenn ich das jetzt so zurückblätter, jetzt gibt es das Unternehmen seit 38 Jahren, wir sind 2006, ja, hätte ich nachdenken müssen, schon so lange her, war dann diese Pleite. Natürlich hat uns die bremst und alles war irgendwie, aber ich habe es gar nicht so empfunden und das ist das, was ich...
Auch in dem Moment, das wollte ich fragen, auch in dem Moment gab es keine schlaflosen Nächte oder...
Nein, das war schon davor, ne? Das war davor, weil mein Steuerberater gesagt hat, du Josef, du bist krank. Habe ich gesagt, ich war beim Arzt, der hat nichts gefunden. Ich meine jetzt als Witz, ja. Er hat gesagt, du bist mir nicht monetär krank. Dann habe ich gesagt, ja gut, das spiele ich, ne? Dass du mal Rechnungen nicht mehr zahlen kannst und so, war ja damals ein kleineres Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, was können wir tun, ja? Und das war jetzt wieder das, auf das ich stolz bin, ja? Dann hat er gesagt, schau Josef, hat er gesagt, du musst dein Unternehmen sanieren. Dann habe ich gesagt, naja gut, wie geht sanieren, ne? Da habe ich schon gedacht, was meint Sparen natürlich an verschiedenen Dingen halt, ja? Dann hat er gesagt, du musst die Mitarbeiterkosten senken, du musst den Wareneinsatz senken. Dann habe ich gesagt, bitte, Josef hat der geheißen, habe ich gesagt, Josef, das sind jetzt Dinge, die kann ich nicht senken. Ich kann nicht nur, weil ich wirtschaftlich Schwierigkeiten habe, zu schnell gewachsen bin, größenwahnsinnig war, kann ich jetzt nicht meine Kunden betrügen, indem ich Rohstoffe einkaufe, das kannst du im Lebensmittelsektor recht gut, die zwar ein Drittel weniger kosten, aber halt nicht so gut sind und so. Und beim Personal habe ich gesagt, bei den Personalkosten kann ich schon gar nicht sparen, weil das ist ja das Wichtigste in einem Unternehmen. Da habe ich gesagt, ja, aber dann wirst du pleite gehen. Und daraufhin habe ich gesagt, dann gehe ich lieber pleite, bevor ich Kompromisse eingehe. Jetzt der hat er gesagt, machst du das wirklich ernst? Ja, das ist ja nicht zu fassen, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja? Dann habe ich gesagt, oh ja, das meine ich schon ernst, mir ist es lieber, weil du hast einen Vorschlag nicht gemacht. Du hast mir gesagt, was ich euch sparen soll, hast mir aber nicht gesagt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dieses Unternehmen zu verkleinern. Das war mein Zugang, dass ich gesagt habe, okay, dann müssen wir halt in die Pleite gehen und dann setzen wir uns zum Ziel. Wir haben damals ja 4 Filialen gehabt, wir waren über 50 Mitarbeiter und dann habe ich gesagt, dass wir das Unternehmen verkleinern. Das haben wir auch getan. Das war 3 Jahre ein Plan. Da haben wir quasi jedes Jahr eine Filiale zugesperrt und dann waren wir wieder klein und dann hat es wieder funktioniert. Und dort fußt der Erfolg. Und zwar deswegen, weil meine Kunden damals... Die sind ja geblieben. Viele waren weg, keine Frage. Da merkst du dann, welche Freunde deine echten Freunde sind und so. Das erlebt man schon. Aber viele haben damals bemerkt, dass es da keine Abstriche gegeben haben. Und das waren dann in meinem zweiten Unternehmerleben quasi die neuen Samenkörner.
Die haben das geschätzt auch. Geht ja uns auch allen als Kundinnen und Kunden. Sie sind ja auch Kunde dann. Ja, also wenn man sich nicht beschissen fühlt dann vom Unternehmen. Ja. Mit einer persönlichen Frage probiere ich es noch, dann aber eben gescheitert und sie haben gesagt, der Papa, der dann im Ort irgendwie Probleme gehabt hat und gesellschaftlich war es ein Thema oder so, haben sie ein schlechtes Gewissen gehabt auch oder sich schlecht gefühlt oder so das Gefühl, enttäuscht zu haben oder so?
Natürlich war er enttäuscht deswegen auch, weil er wollte, dass ich Landwirt wäre, aber ich wollte nicht Landwirt werden. Ja? Und das war für ihn natürlich eine Enttäuschung, weil es klar, er hat das aufgebaut, er hat Spritzmittel verwendet, er hat die Lösung gehabt, er hat auch Erfolg gehabt, er war ein angesehener Bauer in der Region, weil er gesagt hat, der Zotter, Wahnsinn, denn seine Äpfel sind größer, schöner und haben eine bessere Farbe. Ja? Und auf das war ich stolz und der Bauer macht das nicht. Und dann, wo ich dann gesagt, ich bin ja dann durch meine Kochkarriere in vielen Luxushotels und so damals untergekommen. Es hat mich nach New York geführt und ich war dort in einem sehr, sehr in eines der besten Hotels in den USA, wo ich dann gemerkt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich bin da im Luxussegment, da sind die Menschen, spüren sie nicht, die lassen den Champagnerstein, essen den Kaviar nicht auf. Ich muss ein anderes Leben anfangen. Da war ich 26 und das war damals die Idee, dass wir eine Apfelstrudelfabrik in New York machen. Nur zu dem ist es nicht gekommen, weil meine geliebte Frau, die damals noch meine Freundin war, plötzlich mir berichtet hat, dass sich ein Nachwuchs abzeichnet. Und das war dann für mich ein bisschen stressig, weil, oder Jesus, jetzt machen wir Apfelstrudelfabrik, der Nachwuchs kommt, wir sind in Amerika, Gesundheitssystem ist nicht so gut. Und das war der Grund,
in Amerika,
warum wir noch,
im Vergleich zu
damals halt und jetzt ja auch nicht ja, anders. Ja. Und dann sind wir zurück und haben dann ein Geschäft begonnen. Und das hat mein Vater dann wieder überhaupt nicht taugt, weil er hat sich gedacht, wenn der Bauer zurückkommt, dann wird er die Landwirtschaft übernehmen. Ja, und dadurch war da relativ, wie soll ich sagen, die Gespräche waren sehr kurzatmig, wenn man das so bezeichnen kann. Mhm. Obwohl, wie gesagt, also wir haben eigentlich im innersten Herzen eine tiefste innere Beziehung immer gehabt. Und mein Vater hat eine besondere Grabstätte gekriegt von einem Künstler gestaltet. Und die ist übrigens auch jetzt im Ideenfriedhof. Mhm. Also ich muss nicht immer im echten Friedhof gehen, ich kann vorbeigehen und her meinen Vater reden. Mhm. Ne? Also als Ritual.
Man will ja aber auch das Beste für das Kind.
Sicher.
Das ist ja die,
ja,
das ist ja das,
und das war ja, bin ich so begeistert von seiner Aussage damals, wo er gesagt hat, weißt du was, oder die Landwirtschaft, den Kuhstall kannst du haben für diese Schokoladerie oder was das sein soll, aber die Landwirtschaft kriegst du nicht, weil das für ihn die Absicherung war für seine Pension. Das hab ich natürlich verstanden. Ja, aber wie gesagt, das hat sich dann bei ihm auch gelöst langsam. Er hat dann gesehen, dass es eigentlich, da geht es nicht darum, wer Recht hat. Ne? Es war halt nur die Veränderung. Für ihn, er ist in das eingewachsen, das war besser. Dann hat seine, ich komme halt aus der Hainburger Zeit. Wir waren damals mit jungen Burschen, wir haben uns an die Bäume geheftet und haben gesagt, ihr schneidet den Baum nicht um, wir retten die auch. Und das war ja, ich habe ja damals gar nicht gewusst, was wir tun, ja. Weil das war einfach nur cool, weil wir waren 16, 17 oder so und da waren wir dabei und das war einfach. Und haben natürlich dieses Kraftwerk verhindert damals. Und so ist diese Bio-Pionier-Szene entstanden. Das hat mein Vater überhaupt nicht taugt, dass ich dort dabei war. Weil ich gesagt habe, das auch noch.
So. Und dann, aber Sie haben kein schlechtes Gewissen gehabt, dass er vielleicht
in derzeit überhaupt nicht. Jetzt habe ich mir schon oft gedacht, vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht war es besser gewesen, diesen Damm dort zu bauen, eben wegen der Energie. Aber das war damals noch ein bisschen weiter weg. Heute könnte man das vielleicht hinterfragen. Heute würde man vielleicht nicht mehr einen Baum finden.
Was würde Sie, oder wie sind Sie, wenn Sie sich heute über etwas aufregen? Wenn Sie wirklich was ärgert, wie sind Sie da? Eher impulsiv, zurückgezogen, ruhig?
Ja, ich habe das Glück. Ich habe ja ein schönes Unternehmen, wäre öfter zu irgendwelchen Themen gefragt und kann mich äußern, muss es aber nicht umsetzen. Damit meine ich das Politische. Weil viele sagen so, warum gehst du nicht in die Politik oder so, da kannst du was erreichen und so. Sag ich, nein, ich bin nicht so konsensfähig. Das ist, weißt du, weil wenn ich mir was einbiete, dann...
Dann wollen sie recht haben. Wo es nicht ums Recht haben geht.
Sie haben aber recht. Aber irgendwie musst du immer ausreden. Nein, was ich sagen will, ist, so kann ich ein bisschen einflüstern und ich treffe öfter auch Leute und wir diskutieren auch öfter und so. Manchmal ist ja schon was herausgekommen. Jetzt momentan muss ich mich wieder ein bisschen mehr einsetzen für den Klimaschutz, also weil das ist jetzt ein bisschen, der war schon sehr weit fortgeschritten, ist aber jetzt die letzten 5 Jahre durch diese verschiedenen Krisen unter die Räder gekommen und heute haben wir es wieder, die EU will jetzt wieder die Richtlinien lockern und alle. Natürlich, da kommen die ganzen Lobbyisten von allen Seiten und sagen, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht abdrehen und so. Aber da möchte ich wieder mich jetzt ein bisschen einsetzen und sagen, nein, wir drehen die Wirtschaft damit nicht an, sondern wir kurbeln sie sogar an, weil wir ökologische Themen umsetzen. Wir brauchen es. Jetzt haben wir es. Es ist so heiß da draußen. Wir brauchen Schulen, die natürlich gekühlt werden durch Bäume oder durch irgendwelche Klimaanlagen, die keine Energie brauchen oder so irgendwas. Ja. Also es gibt ja so viele Ideen, es gibt so viel zu tun für ein besseres Leben. Und deswegen müssen wir von der Oberfläche weg. Wir müssen wieder ein bisschen tiefer abtauchen und müssen das respektieren, was uns, jetzt hätte ich mal gesagt, der Herrgott vorgibt, aber die Natur vorgibt.
Und wenn Sie sich dann eben ärgern über dieses Thema zum Beispiel oder über anderes und jetzt gerade keine Kamera, kein Mikrofon da ist, wie ist dann der Josef Zotter, wenn er sich ärgert, in den eigenen 4 Wänden? Ein bisschen Zornpinkel auch manchmal? Oder
na,
gar
zornig
nicht?
Bin ich nicht. Ich denke natürlich sehr viel drüber nach.
Okay, also eher ruhiger.
Drüber, ja, wäre eigentlich eher immer ruhiger dann. Okay. Ja. Und meistens äußert sich das dann so, dass ich mir denke, okay, ich kann da nichts bewegen mit meinen Mitteln. Ich gehe wieder in mein Thema hinein. Ich habe den S-Bahn-Tiergarten. Ich kann dort, dort sind 300.000 Besucher, da kommen übrigens 40% Jugendliche, die unter 20 sind. Wir bewegen da echt was, ja. Und die Leute gehen raus, ja, die gehen in den Tiergarten rein. Und das ist ja eine artgerechte Tierhaltung, aber mit dem Bewusstsein, dass alle Tiere gegessen werden, mit Etikett. Danke, dass du mich streichelst. In 3 Wochen bin ich vielleicht dein Burger.
Makaber.
Ja, na, das ist ja die Wahrheit. Ja. Und das ist das, was wir zeigen. Und das war am Anfang irrsinnig schwierig, das Projekt umzusetzen. Ich bin so attackiert worden, ja. Sehr viel von Lehrern und so auch, die gesagt haben, Zotta, wie soll man das in den jungen Leuten erklären, dass diese Tiere getötet werden? Und das stellt mir Leberkasse einmal vor dir, ja. Und weil ich gesagt, wie habt ihr das bis jetzt erklärt? Ich sage, ja, wir haben nicht so geredet drüber. Übrigens, es gibt so ein Erfolgsbeispiel zu berichten. Wir haben in dem Tiergarten keine Müllprobleme. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, das kann nicht richtig sein. Ich meine, die paar Müllcontainer, da hauen die Leute halt ihre Sachen rein. Aber Sie wissen, es ist diese Achtlosigkeit, sieht man halt überall an den Autobahnabfahrten. Die Leute hauen die Dosen und die McDonald's-Sackeln beim Fenster aus und so. Und das ist etwas, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir zuerst gedacht, in dem Projekt werden wir täglich 2 bis 3 Leute brauchen, wie es üblich ist, die da hinten noch putzen und die alles sauber machen und so. Ja. Und die brauchen wir nicht, weil die Leute so eine Achtung haben. Ich bin so stolz auf die jungen Leute. Ab und zu fällt der Zetterlobby oder irgendwas. Das ist, so ist es nicht, ja. Aber sie schmeißen nichts weg. Nichts. Wir finden keine Dosen, keine Flaschen in der Wiesen. Ich meine, ab und zu im Jahr 2 vielleicht, ja. Und das, da bin ich so stolz. Dass man mit Allah, weil wir zeigen nicht mit dem Finger. Und wir sagen nicht, du darfst nicht und du musst das Klima schützen und du musst dich vegan ernähren. Wir sagen ja das Gegenteil.
Sie leben es einfach dort vor auch.
So ist es. Genau. Und damit entsteht Achtung, Respekt und ein unglaubliches Gefühl der Gemeinschaft.
Es ist wirklich schön, Ihre Energie zu sehen und Ihnen zuzuhören. Wundervoll. Ich könnte noch länger zuhören, aber es ist jetzt fast eine Stunde später.
Oh Gott.
Wir haben fast eine Stunde begonnen. Nein, das war wunderschön. Wir haben aber jetzt noch den Kaugummiautomat stehen und bei uns vor uns auch noch Münzen liegen. Und ich darf Sie bitten, in beide Seiten eine Münze reinzuwerfen und dann zu drehen. In der einen Seite sind Kaugummis drinnen und in der anderen bunte Zetteln.
Auch Kaugummiautomaten können 2 Seiten haben.
An der Kaugummiseite wird zuerst gedreht.
Ja, super.
Ein Auge kommt raus.
Oh, das ist aber interessant, weil ich gerade ein richtiges Erlebnis gehabt, genau zu diesem Thema. Mhm. Ich war bei den Alchemisten in Kopenhagen, das ist eines der besten Lokale der Welt. Mhm. Und da gibt es ein Gericht, das ist genau so angerichtet und die Pupille da drinnen ist, ich meine, das ist nicht falsch verstehen, ist ein Kaviar. Ja, so okay. Kaviar-Ding, das ist die Pupille. Aber angerichtet ist genauso. Entschuldige, das habe ich
jetzt
erinnert.
Ist aber lustig, dass Sie jetzt gerade die Augen, weil das sind nur wenige Augen
ja.
drin. Und dass Sie jetzt gerade
das
Auge rausdrehen.
Das ist auch ein Typ, der extrem kreativ ist und eben der das Essen quasi in das nächste Jahrtausend denkt. Mhm. Ja? Wie man es anrichtet, wie man es macht und so. Und das ist so witzig, dass das gerade rauskommt. Ja. Weil ich es erst vor 3 Wochen erlebt.
Sehr passend. Offensichtlich dann, jetzt drehen Sie bitte noch an der anderen Seite.
Aha, muss ja aber wieder Münze rein.
Nein, ja, oder wenn schon drin ist, weiß ich nicht, aber ja. Genau, super. Und da kommt jetzt ein Zettel raus. Also in der Kugel ist ein grüner Zettel.
Ja, genau.
Das Auge das gerne essen. Sie haben ein Taschentuch da, also ein Taschentuch auch. Sie dürfen einen Zettel, wenn Sie den Kaugummi grausig finden, dann dürfen Sie ihn gerne spucken.
So.
Aber in den Mund nehmen bitte schon.
Ach, das ist ein Kaugummi?
Ja, ist ein Kaugummi.
Jesus Maria. Ich war jetzt abgelenkt, ja? Warte, sollst du den Zettel lesen, oder?
Nein, mit dem Kaugummi kauen den Zettel lesen. Das ist die Aufgabe.
Also, Schatz, es ist zwar gut inszeniert. So. Nenne einen der peinlichsten Momente deines Lebens. Käferbohnen mit Rotweinzwiebel. War eine Schokoladesorte, von der ich überzeugt war, dass es gut ist, aber die Leute haben es nicht gut gefunden und ich bin erst 2 Monate später draufgekommen, dass sie die weiterentwickelt hat. Und da habe ich mich 1000-fach entschuldigen müssen. Also es war
und
blöd.
Das war peinlich.
Ja, das war peinlich, weil ich war überzeugt, dass das gut ist. Mhm. Und vor allem, es passiert ja öfter. Aber da bin ich dann draufgekommen, dass es wirklich Ding ist.
Nicht gut schmeckt.
Nicht gut schmeckt, ja. Wenn du einen peinlichen Moment erlebt hast, wann kannst du darüber lachen? Ja, wenn es so richtig peinlich ist, sofort.
Wirklich?
Weil, ist sicher. Also, es ist nicht, das habe ich nicht. Ich habe das nicht, dass ich sage, ja, jetzt ist das passiert, jetzt bin ich arm und die anderen sind schuld und so. Sag ich, es ist peinlich. Es ist passiert, was machen wir jetzt draus? Ja, weil manchmal kannst du ja auch was Positives draus ziehen. Und um das geht's ja. Weil peinlich ist ja ein schönes Wort. Man könnte ja sagen, du hast wo versagt. Mhm. Ne? Oder und Fehler gemacht. Und Fehler sind so nicht geduldet und das ist schlecht. Es ist, Fehler passieren überall, das müssen wir respektieren. Und man kann aus Fehlern lernen, das ist das Positive. Und eine Peinlichkeit bringt dich weiter. Welcher peinliche Moment deines Lebens hat dich nicht menschlicher gemacht? Ja, ey, das, was ich schon vorher erzählt habe, ne? Die probiere ich immer noch. Das passiert immer wieder, dass Fehler oder blöde Sachen halt entstehen, wo ich mir dann denke, oh Gott, das heißt, ich meine, ich will es gar nicht erwähnen. Es gibt ja bei uns Himbertitis und so, wenn wir manchmal auch in diese Richtung ein bisschen über das Ziel geschossen oder Eierstöcke, wo ich mir gedacht habe, ein gerolltes Ei mit den Stecken. Oder habe ich übrigens jetzt auch eine neue Sorte Rolex. Mhm. Das ist, die denken ja sofort viele an, was Luxuriöses. Aber es ist nur ein gerolltes Ei, wo die Leute sagen, ja, was habt ihr erwartet?
Also Rolex.
Ja, Rolex.
Ja.
Okay. Und das ist es, ne? Das schöpft man da immer draus. Also aus Niederlagen oder so kann man, es muss man nur lernen.
Haben sich da eigentlich auch welche aufgeregt über die Titis, die sie jetzt gerade gesagt haben?
Darf ich das ausspucken?
Ja, unbedingt.
Es ist so süß. Ihr kennt die der Wirren. Weißt du, diese Kaugummi ist ja wirklich was Gutes, aber man kann sie gut auch machen.
Aber dann wäre es nicht authentisch ja, zu diesem alten Kaugummi. Das Wasser steht
okay,
vor
das
Ihnen.
Stimmt schon, das stimmt schon. Aber man könnte es in die Zeit bringen. Um das geht es ja. Ist ja eine geile Idee, ist ja keine Frage. Und lieben auch die Leute, aber man kann sie gut auch machen. Hättest du
also haben Sie, Entschuldigung, haben Sie da die Titis oder die Eierstöcke, Sie können gern Wasser trinken, haben Sie die Eierstöcke, haben Sie da Beschwerden gekriegt? War das eben nicht mehr zeitgemäß von irgendwelchen ja, Frauenbewegungen und so?
Ich habe Eierschwammerl erfunden. Ich würde das jetzt gar nicht mehr näher ausführen. oder die eine spezielle Sorte, die heißt Spermidin mit Natursäcker. Ah. Und wo ich das meiner Grafikerin gesagt habe, dass wir da eine Schleife brauchen und dass ich das umsetzen will, hat mit ihr angeschaut und gesagt, mein Herr Chef, hat sie gesagt, sagt die zu mir, sagt sie, meinen Sie das jetzt aber nicht ernst? Dann habe ich sie tief in die Augen geschaut und habe gesagt, woran denken Sie? Weil Spermidin ist ein Weizenkeimling. Und dadurch, dass wir Bio-Sekt machen, unseren eigenen Wein, ist das ein Natursäcker. Man hat nicht Natursekt gesagt. Und das ist etwas, was die Leute natürlich machen. Ich meine, ich muss es so sagen. 95% finden es lustig und 5% finden es nicht lustig. Mhm. Ja gut, mit dem muss man halt diskutieren und ein Glas Wein trinken und dann von den 5% sind dann 3% schon wieder ein bisschen überzeugt. Mhm. Ja. Hättest du dich gerne in doppelter Ausführung? Nein, das lieber nicht.
Ihre Familie? Glauben Sie, Ihre Familie?
Na, da sind wir wieder dort. Wie wichtig nimmt man sie? Und das muss man wirklich aufpassen. Es ist, wenn jemand so lebt wie ich und das Glück hat, du wirst ja auch verführt. Wenn du so einen Erfolg hast, den wir jetzt haben, ja, ist ja leicht, dass du quasi durchdrehst. Ja, Falco ist es so gegangen, wo er die Nummer 1 in Amerika war für ihn quasi der prognostizierte Niedergang. Das ist ja oft auch wirklich der Fall. Und deswegen darf man sich das nicht einreden, dass eine doppelte Ausführung geben, sicherheitshalber nicht. Es gibt ja neue Mischungen mit den Kindern.
Ja, mit den Kindern, ja. Das ist das, möchte ich noch an der Stelle ergänzen, weil ich weiß, dass ich auch immer wieder mit meinen Freunden und Freundinnen diskutiere, so dieser schmale Grat zwischen was darf man heute noch und was nicht und dass sie so an der Grenze sich dann bewegen und das habe ich ihnen im Vorfeld schon gesagt, wie sie mich auf den Rollstuhl und wie wir kurz über meinen Rollstuhl gesprochen haben und so, es geht um die Augenhöhe und das ist das, was bei ihnen einfach rüberkommt.
So
der Respekt,
es.
Den sie haben
genau.
Und da, darum geht es und dann
gegenüber.
Darf man, genau, so jedem anderen gegenüber und dann darf man auch manchmal so ein bisschen über die Grenze und irgendwelche
drüber,
nicht,
ja.
Genau.
So ist es.
Man darf
mein
vertrauen.
Kunstpark, ja.
Genau.
Da habe ich Figuren, da gibt es einen Pisser. Ja,
ein Pisser.
Ja. Und der pisst halt, wenn du vorbeigehst, weil das ist ein Bewegungsmelder. Und da kommen die Katholiken, manche Katholiken halt, die schreiben mir dann schon böse Briefe, wie ich das mit den Kindern, weil ich dann sage, naja, bitte, ich weiß nicht, wie sie es machen oder die Kinder. Beziehungsweise, da geht es ja darum, um das Thema too much beer in the afternoon. Der konnte jetzt nicht warten, bis die Ecken kommt, sondern er musste jetzt. Also, wenn ich mir was wünschen darf von der Politik oder von der Gesellschaft, dass wir uns wieder ein bisschen mehr respektieren, sowieso Späße erzählen, dass wir öfter ins Kabarett gehen, öfter mal ins Theater, weil das Theater ist ja quasi der Spiegel der Gesellschaft und die Kunst muss wieder ein bisschen aufmüpfiger werden. Es müssen sie wieder Dinge organisieren. Es ist halt natürlich wahnsinnig schwierig. Vor 30, 40 Jahren haben sie Künstler, die irgendeine Idee gehabt, der Aktionismus, nicht, mit Bruce und so weiter. Die haben das damals einfach gemacht, weil die gesagt haben, okay, ich lebe trotzdem, ich lebe halt bescheiden und so. Aber heute kannst du das als Künstler schon fast nicht mehr machen. Weil du brauchst eine Wohnung, du musst leben und wenn du kein Geld hast, kannst du nichts tun und dann trauen sie dir nicht. Aber wir brauchen die Kunst, bringt den Spiegel der Gesellschaft.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Es war sehr launig, es war sehr informativ und danke, dass Sie den Spaß gemacht haben.
Tausend Dank, danke gerne.
Nicht nur meine Gäste sind es, sondern auch ich möchte offen und ehrlich sein. Deshalb muss ich gestehen, dass ich mich in der Social-Media-Welt immer noch nicht wirklich zu Hause fühle. Ich lerne zwar mit jedem Posting dazu, aber meine besten Freundinnen sind Instagram und Co. immer noch nicht geworden. Ich freue mich aber natürlich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen und, wenn ihr wollt, auch zu mir. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinung und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch kreative, witzige oder außergewöhnliche Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Vielleicht beantwortet mein nächster Gast dann schon eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcast oder Spotify abonniert und schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.